ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Oswart im Studio. Das Morgenritual für Millionen ist ein teurer Spaß geworden. Die Preise für Kaffee ziehen an, dieses Jahr mit voraussichtlich 30%. Das merken wir alle am Kaffeeautomaten und an der Bäckertheke. Hintergründe von rbb24-Inforadio-Reporter Markus Latton.
Einst fand man in den verschließbaren Glasvitrinen der Supermärkte vor allem teure Spirituosen und hochpreisige Verbrauchsgegenstände wie Rasierklingen. Seit einigen Jahren ruht hinter der Scheibe in manchen Filialen allerdings auch der Kaffee. Zunehmend werde der geklaut, sagen die Supermärkte, denn Kaffee ist wertvoller geworden. Ein Kilogramm von Marken wie Educho, Tchibo oder Dallmayr kosten in den meisten Supermärkten mittlerweile 15 bis 17 Euro. Schon zwischen 2020 und 2023 gab es einen Anstieg von 20%. Und es sollen noch mehr werden. Die Reaktionen auf Berlins Straßen gemischt, aber verständnisvoll.
Ich denke mir, wenn die Preise steigen, das müssen wir mittragen. Und ich denke mir, solange die Löhne der Mitarbeiterinnen vor Ort oder der Erntnerinnen steigt, sehe ich das als gegeben.
Die Leute trinken trotzdem ihren Kaffee, die das immer gewohnt sind, Kaffee zu trinken oder so. Vielleicht trinkt man dann eine Tasse weniger, aber ich denke, es wird nicht viel ausmachen.
Also ich muss sagen, ich bin gar nicht so dagegen, weil auch das muss steigen, oder? So ein Genuss und so ein Luxus, und warum soll der nicht steigen?
Steffen Schwarz ist Gründer des Kaffeeforschungs- und Weiterbildungsinstituts Coffee Consulate in Mannheim und kennt die Branche gut. Die aktuellen Preissteigerungen seien auf verstärkten Regen in Anbaugebieten wie Brasilien zurückzuführen, der wiederum im Zuge des Klimawandels in einigen Ländern zunimmt. Kaffee, so der Experte Schwarz, ist botanisch gesehen eine Kirschfrucht und reagiert auf diese Feuchte sehr sensibel.
Wenn jetzt Regen auf diese reife Kirschfrucht fällt, dann platzen die Kirschen auf und fallen zu Boden, und da gibt es erhebliche Verluste. Wir hatten letztes Jahr beispielsweise oder vorletztes Jahr, also in der letzten Ernte, gute 50% Verlust, die also durch diesen Regen abgefallen sind. Und das macht sich natürlich beim Preis bemerkbar.
Beim Preis bemerkbar machen sich auch andere Faktoren, die wenig mit den Erntebedingungen zu tun haben.
Gestiegener Bedarf in eben den neuen Märkten, Reduktion durch den Klimawandel, und dann kommt natürlich noch dazu, das muss man leider auch anerkennen, Spekulation. Das heißt, also sobald an so einem Markt sich die Preise verändern, kommen natürlich Leute und machen daraus ein Geschäftsmodell. Das ist leider so. So ist der Mensch. Und da wird natürlich dann auch mit Kaffee knallhart spekuliert.
Ein weiterer Grund für die gestiegenen Preise: die Kosten für Lagerung und Logistik haben sich seit der Corona-Pandemie weltweit erhöht und sind danach nicht wesentlich gesunken. Das, so der Kaffeebranchenkenner Schwarz, werde sich erstmal auch nicht ändern.
Kaffee wird auch dieses Jahr wieder teurer. Über die Gründe berichtete unser Reporter Markus Latton. Der Streit zwischen Tesla und dem Wasserverband Strausberg-Erkner, kurz WSE, geht weiter. Dabei sah im Dezember noch alles nach einer Einigung aus. Eigentlich soll das Tesla-Werk in Grünheide höhere Abwassergrenzwerte bekommen. So könnte die Produktion unter den Grenzwerten bleiben. Auf der anderen Seite könnte durch genau diese Umstellung Tesla vertraglich zugesicherte Wassermengen an den WSE zurückgeben. Der könnte dann weitere Bauvorhaben bewilligen. Durch eine eigene Wasseraufbereitungsanlage braucht Tesla weniger Frischwasser. Klingt nicht nur kompliziert, ist es auch. Fakt ist, eigentlich gibt es einen Vertrag und dieser sollte nach dem Beschluss nur noch zur Unterschrift an Tesla. Doch das Unternehmen will nicht mehr zustimmen, berichtet RBB-Reporter Martin Kraus.
Der Unmut bei Tesla ist deutlich zu spüren. Mitte Januar wurde dem US-Elektroautobauer in Grünheide der Vertragsentwurf zugesendet. Allerdings gab es darin plötzlich Änderungen an dem im Dezember beschlossenen Kompromiss, kritisiert Tesla-Werksleiter André Thierig.
Es handelt sich um Änderungen in den Anlagen zum eigentlichen Erschließungsvertrag und hierbei ganz konkret um Änderungen im Bereich des Sonderkündigungsrechts und der Wassermengen, die da einseitig durch den WSE angepasst werden könnten. Und das steht nicht im Zusammenhang mit den Vereinbarungen, die wir in den anderthalb Jahren Verhandlungen gemeinsam getroffen haben. Von daher sind wir nicht bereit, das zu unterzeichnen.
Der Wasserverband Strausberg-Erkner, kurz WSE, habe eine Erklärung oder gar einen Hinweis auf diese einseitig geänderten Passagen nicht geliefert, so Thierig weiter. Auch die Verbandsversammlung, also der Zusammenschluss der Kommunen im WSE, sei über diese Entwicklung überrascht gewesen, erklärt deren Vorsitzender Thomas Krieger.
Also von Seiten Tesla heißt es, und es ist durchaus nachvollziehbar, dass jetzt vom WSE-Verbandsvorsteher Bähler Klauseln reingebracht worden sind, die so nicht vereinbart worden sind. Allerdings können wir das tatsächlich jetzt nicht klären, da brauchen wir noch ein bisschen Zeit zu. Und wir werden gucken, dass wir das bis zum 5. März klären. Am 5. März haben wir die Verbandsversammlung und zur Not wird es, denke ich, da eine Entscheidung geben.
Der Bürgermeister von Fredersdorf, Vogelsdorf, hofft, dass dann das Thema letztlich abgehakt werden kann. Noch mehr hofft Krieger jedoch, dass WSE-Chef André Bähler und Tesla wieder zu einem vertrauensvollen Umgang zurückfinden. Diese Hoffnung teilt Werksleiter Thierig nicht und setzt nun auf die Verbandsmitglieder.
Ja, wir hoffen einfach, dass die Verbandsversammlung dann sagt, die Änderungsvereinbarung, wie am 4. Dezember verabschiedet, bleibt intakt. Und die Anlagen aus August letzten Jahres werden wieder dieser Änderungsvereinbarung angefügt. Dann ist für uns der Weg geebnet für eine Unterschrift unter diese Änderungsvereinbarung. Und dann können wir hoffentlich in ruhigere Zeiten blicken. Aber nochmal, dem aktuellen Stand werden wir so nicht unterzeichnen.
WSE-Chef André Bähler wollte sich auf Anfrage zu dem Sachverhalt nicht äußern.
Der Bericht von Martin Kraus. Brandenburg ist Wolfsland wieder. Seit rund 2 Jahrzehnten hat die Zahl der Tiere im Land stetig zugenommen und gefühlt seit Jahren wird diskutiert, wie man auch angesichts von immer mehr gerissenen Nutztieren mit dem Wolf umgehen soll. Jetzt kommt ein neuer Vorstoß aus dem Agrarministerium. Wie der aussieht und wie Umweltverbände reagieren, hat RBB-Reporterin Sabine Löbrig beobachtet.
Von rund 2000 Wölfen im Land spricht Staatssekretär Gregor Bayer. Das sei auch im Vergleich zu vielen viel dünner besiedelten Ländern die höchste Wolfsdichte weltweit. Die neue Landesregierung setze mit dem geplanten Bestandsmanagement einen Beschluss aus dem Koalitionsvertrag um.
Das bedeutet schlichtweg 2 Dinge. Zum einen muss man klären, wie viele Wölfe überhaupt in Brandenburg da sein sollen. Das ist bisher nicht geklärt. Und zweitens muss man dann entscheiden, wie viel man jährlich entnehmen muss, damit es bei dieser Zahl, auf die man sich committed hat, sozusagen bleibt.
Nach Zahlen des Landesumweltamtes leben momentan 58 Rudel in Brandenburg. Experten schätzen den Bestand auf nur 400 bis 500 Tiere. Risse in Schafsherden sorgen bei Nutztierhaltern immer wieder für Unmut. Doch eine sogenannte Abschussquote für Wölfe sei das falsche Vorgehen, kritisiert Axel Kruschardt vom BUND Brandenburg.
Dieser Vorstoß wird nicht dazu führen, dass die Weidetierhalter und Halterinnen entlastet werden. Es wird keinen Zaun dadurch erspart werden. Wir sehen auch, dass die Hauptzahl der Wolfsrisse eben bei ungeschützten Tieren stattfindet. Das kann man in der Statistik des Landesumweltamtes sehen.
Das von der Landesregierung angedachte Bestandsmanagement könnte sowieso erst greifen, wenn das entsprechende EU-Recht geändert wird. Momentan gelten Wölfe noch als streng geschützte Art. Umweltverbände wie BUND und NABU sind dafür, dass das auch so bleibt. Nur Problemwölfe, die Zäune rund um Herden zu umgehen wissen, sollten geschossen werden. Ansonsten müsse man die Halter von Nutztieren stärker unterstützen, sagt Björn Ellner vom NABU Brandenburg.
Wenn der Herdenschutz konsequent angewandt wird, also wolfsichere Zäunung, Herdenschutzhunde oder Esel in die Herde stellen, dann kann man die Risszahlen schon deutlich reduzieren. Und wenn alle Maßnahmen ergriffen wurden und trotzdem passiert was, dann natürlich gerne auch Entschädigung zahlen. Das ist möglich aus unserer Sicht, ein Miteinander zwischen Mensch und Wolf.
Soweit die Position des NABU Brandenburg im Bericht von RBB-Reporterin Sabine Löbrig.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Heute ist Weltkrebstag. Eine der 3 häufigsten Krebsarten ist Lungenkrebs. In den meisten Fällen wird er zu spät erkannt. Speziell ausgebildete Hunde könnten das ändern. Mit ihrer hochsensiblen Nase sollen sie Krebszellen frühzeitig im Atemmuster aufspüren können. Die Berlinerin Peggy Schokic ist 47 Jahre alt und raucht gerne. Übers Internet hat sie ein Testpaket der Firma DocScan bestellt, die den Früherkennungstest für Lungenkrebs mit Hilfe von Hunden anbietet.
In erster Linie ist es deswegen, weil ich in jungen Jahren relativ viel gekifft habe und auch heute noch viel rauche, Zigaretten. Und deswegen denke ich, ist es gar nicht verkehrt, einfach mal zu gucken, was jetzt die Lunge so gemacht hat. Und ich finde es auch generell ganz spannend zu sehen, dass das tatsächlich Hunde machen.
112 Euro kostet ein Testpaket. Laut Anleitung soll Peggy Schokic die mitgelieferte Maske circa 5 Minuten lang zu Hause tragen. Ihre Atemluft verfängt sich im Gewebe. Danach wird die Maske zusammen mit einer Registriernummer zurück an die Firma in Nordrhein-Westfalen geschickt. Hier riechen die Hunde dann an der Maske. Dass Hunde ein unglaubliches Riechvermögen besitzen, ist bekannt. Dass sie beim Entdecken von Drogen, Sprengstoff und auch Krankheiten helfen können, wird schon lange genutzt. Nun also auch beim Erkennen von Lungenkrebs, ist das wirklich möglich? Dr. Christian Grah ist leitender Arzt im Klinikum Havelhöhe, leitet das Lungenkrebszentrum.
Wir haben fast 60.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Und das gleichzeitige Problem ist aber, dass die meisten Patienten, etwa 70% der Patienten, in einem fortgeschrittenen Krebsstadium zu uns kommen. Was wiederum bedeutet, dass die Möglichkeit, sie zu heilen, einfach vertan oder zu spät häufig ist.
Deshalb wird schon seit langer Zeit an einem Früherkennungssystem gearbeitet. In diesem Herbst soll es soweit sein.
Wir werden in diesem Jahr hoffentlich die ersten Lungenkrebs-Früherkennungszentren gründen, mit denen wir dann den Krebs frühzeitiger sichern können für eine Risikogruppe.
Aber nicht jeder, der Lungenkrebs bekommt, gehört zu einer Risikogruppe. Deshalb findet auch Dr. Christian Grah die Möglichkeit eines Tests, den jeder zu Hause machen kann und der in keiner Weise schädlich ist, sehr wichtig. Er hat Kontakt mit dem Start-up-Unternehmen DocScan aufgenommen.
Wir haben festgestellt, wie gut diese Hunde arbeiten mit ihren Therapeuten, die Hunde führen, also den Hundeführern und den Hunden. Und wir wissen allerdings noch nicht, wie sicher und treffgenau diese auch bei einer größeren Patientenzahl arbeiten können.
Der Lungenspezialist will den wissenschaftlich fundierten Beweis, dass die Hunde es können. Deshalb bittet er immer wieder Patienten, die eine eindeutige Diagnose bekommen haben, um eine Probe ihrer Atemluft. Gerd Hampel weiß seit Oktober, dass er auch Krebs in der Lunge hat.
Ich hatte Blasenkrebs und Prostata und es wurden auch mehrere MRTs gemacht. Und die Hoffnung, meine war zumindest damals, dass man damals hätte schon entdecken können, dass dieser Tumor da ist. Und insofern gefällt mir diese Herangehensweise sehr, sehr gut.
Vermutlich hätten die Hunde den Lungenkrebs früher erkannt. Jetzt hilft die Maske des Patienten, um die Fähigkeit der Hunde zu trainieren und ihr Können wissenschaftlich zu bestätigen. Für Florian Wienen von der anbietenden Firma DocScan ein wichtiger Prozess, um die Anerkennung durch die Krankenkasse zu erhalten.
Die Hunde haben unterschiedliche Anzeigeverhalten. Das ist einmal durch ein Sitzen oder bei anderen auch durch ein Verstarren. Das heißt, der Blick ist zielgerichtet auf die Maske und der Hund verstarrt in seiner Position.
Auch die Maske von Peggy Schukic ist angekommen und wird von insgesamt 5 Hunden bewertet. Das Ergebnis erhält sie per Mail.
Unsere speziell trainierten Hunde haben bei der Analyse ihrer eingesandten Probe keine Anzeichen von Lungenkrebs festgestellt. Na Gott sei Dank.
Auch die Maske von Krebspatient Gerd Hampel haben die Hunde richtig als positiv erkannt.
Jeden Tag diese Woche stellt rbb24 Inforadio-Reporterin Jenny Barker einen anderen Ort, eine andere Aktion in Berlin vor, die Kinder in der Winterferienzeit erleben können. Heute war sie im Fetz in der Wuhlheide, ganz schwerelos bei den Sternen, bevor sie dann wieder hinabgeschwebt ist, um Rätsel mit Burgherrinnen zu lösen und Abenteuer mit Ritterinnen zu erleben.
Wer ins Orbitall im Fez geht, befindet sich mitten in der Raumstation ISS. Originalgetreu ist sie nachgebaut worden. So original, dass selbst dem Astronauten Matthias Maurer, als er zu Besuch war, die Tränchen gekommen seien. Der Nachbau habe ihn an seine Zeit im All erinnert, heißt es hier. 20 Kinder können hier täglich das Astronautensein erproben. Sie kommen mit vielen weltlichen Fragen, sagt Mitarbeiter Tim Fuchs.
Wir gehen hier überhaupt auf Klo und das ist ein ganz, ganz krasses Hightech-Klo. Das funktioniert so ein bisschen wie ein Staubsauger, aber bitte nicht zu Hause nachmachen, ja?
Auf Station gibt's Labore mit Experimenten zum Vakuumieren und Lasern. Die Schülerinnen und Schüler können auch Signale zur Erde senden. Im nächsten Raum brauchen sie Fitness. Hier stehen Trainingsgeräte, zum Beispiel eine Art Hamsterrad. Pina ist 10 und ist darin befestigt, dreht ihren Körper um ihre eigene Achse.
Ich war erst richtig aufgeregt und es war aber auch sehr cool und einem wird darin auch überhaupt nicht schlecht. Also ich habe mich gefühlt, wie als würde ich schwerelos sein.
Charlotte, ebenfalls 10, hatte heute wohl den Tag ihrer großen Träume.
Ich finde hier die Aktion eigentlich ganz cool. Und Astronautin ist auch mein Berufswunsch. Ich möchte gerne den nächsten Planeten entdecken und wo man drauf leben kann auch.
Der Orbitall ist sehr beliebt und schnell ausgebucht, doch Platz genug ist im FEZ trotzdem. Aktuell findet eine interaktive, abenteuerliche Winterreise statt, feministisch angehaucht. Die Figuren sind anders als oft im Märchen weiblich. Unter ihnen Schauspielerin Robin Klingenberg.
Ich bin Siegfriede. Ich bin eigentlich eine Weberin, aber mein größter Traum ist es, Ritterin zu werden, rauszuziehen, Abenteuer zu erleben, Drachen zu bekämpfen und Abenteuer zu bestehen.
Die Kinder tauchen in ihre Welt ein und helfen in einer Art kooperativem Spiel, ihre Abenteuer zu meistern. Gemeinsam werden Schätze gesucht, das Dorf verschönert, Kastanien gesucht. 530 Kinder sind vor Ort. Wem das Märchen zu turbulent ist, kann an einer der umliegenden 20 Stationen Drachendeko bauen, mit Stoffen weben oder mit Bohnen spielen und dabei lernen, was es früher zu essen gab. Bis Sonntag noch gibt es das interaktive Märchen im FEZ, im speziellen Winterferienprogramm für Kinder ab 7 Jahren.
In den Winterferien ins Weltall und Abenteuer mit Ritterinnen erleben. RBB24-Inforadio-Reporterin Jenny Barke hat es ausprobiert. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auschwart im Studio.
Sie haben Lust auf geheime True-Crime-Fälle? Dann ist der Podcast Dark Matters genau das Richtige. Es geht um Verrat, Tarnung und Mord. Eva-Maria Lemke taucht mit Ihnen tief ein in die Welt der Geheimdienste. Alle 3 Staffeln finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.